Ja, hallo, guten Morgen alle zusammen. Unser nächster Vortrag geht um die Geschichte und Technik von mechanischen Rechenmaschinen und mehr dazu wird uns der Professor Hamann erzählen. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung, der ich gerne nachgekommen bin. Ich möchte zunächst erstmal ein paar einführende Worte sagen. Wie kommt ein Professor der Informatik dazu, sich mit 100 Jahre alten mechanischen Rechenmaschinen zu befassen? Die Voraussetzung ist die, ich bin ein Hands-on-Engineer und fasziniert von Technik anyway. Und ich hatte 1997 ein Forschungssemester in Berkeley und die Visitor-Koordinatorin, die fragte ich dann gleich, wo kann man denn hier hiken, wo kann man biken? Und sagte sie, tun Sie das gern? Ja, natürlich. Ach, sagte sie, dann lade ich Sie ein, alle diese schönen Orte Ihnen zu zeigen, denn meine amerikanischen Freunde lehnen ab, mehr zu laufen als 3 Meilen. Und auf die Weise hatte ich gleich einen wunderbaren Kontakt und Mount Tam kennengelernt und die Berkeley Hills, wo man dann in die Bay guckt und man sieht die Skyline von San Francisco und die Golden Gate Bridge und Mount Tamalpais. Es war eine tolle Zeit. Und dann kam heraus, dass diese Nancy auf dem Grundstück vom Cliff Stoll wohnte. Auf die Weise habe ich den Clifford Stoll kennengelernt. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Buch kennen. Der Cliff Stoll war, Moment, das ist das Bild wieder weg. Der Cliff Stoll war ein, das Bild, Moment, vielleicht kann man das größer machen. Nee. Warum ist das so klein? Eieiei. Ich habe, die Nancy hat mir nämlich den Mac mitgegeben, weil meine alten Computer nicht zuverlässig sind. Aber jetzt habe ich das Problem, dass ich mit dem Mac nicht klarkomme. So, wo bin ich hier? Also das ist ja eine Tragik. Das ist ein Bild mit der Babbage Machine vom im Computer History Museum. Eieiei. Admin-Desktop. So. Aber es geht nicht größer. Ja, gut. Das ist ein Moment, wo ich dem Cliff eine Brunswiga aus Deutschland geschenkt habe und er schenkt mir eine Kurta. Und Sie sehen auch im roten Handtuch eine von mir reparierte Monroe-Maschine. So, also eigentlich, wir wollen jetzt zurück. So, ich habe mir einen Spickzettel gemacht. So, es geht los, dass ich zunächst erstmal Ihnen ein paar einführende Worte mache über die Nicht-Maschinen. Nämlich, Sie alle kennen sicherlich Addiatoren, wo man die rechnen kann, addieren und subtrahieren kann, aber man muss selber den Übertrag machen. Und deswegen sind das keine Maschinen, sondern nur Rechenhilfen. Eine interessante Sache ist, Rechenschieber können die höhere Mathematik machen, multiplizieren, dividieren, Exponentialrechnung, Sinus, Cosinus, aber eben nicht die simple. Und da hat Faber-Castell sich was einfallen lassen, auf der Rückseite ein Addiator und auf der Frontseite ein Rechenschieber. Die Geschichte ist auch eine interessante und verbunden mit den mechanischen Rechenmaschinen. Und das ist etwa der zweite Punkt, der mich wirklich fasziniert hat. Nicht nur die Technik und die Geschichte der Technik, sondern auch die Geschichte der Erfinder. Der Mautner, der den Addiator sozusagen verbessert hat, greift auf eine Erfindung von dem Christel Hamann zurück, über den werde ich nachher auch noch was erzählen, gleicher Name wie ich, der hatte einen Typ erfunden mit Schieben, dass man addieren und subtrahieren konnte und das Subtrahieren geschah dadurch, dass man dieses mittlere nach oben schiebt und dann den Übertrag eben entweder unten oder oben macht. Und das hatte der Meutner gesehen und hatte sich überlegt, das könnte man eigentlich noch viel geschickter machen und hatte die Idee, diesen Addiator-Typ zu basteln. Er war ein armer Hund und hatte einen Geldgeber gefunden, nämlich einen Herrn Kübler. Und die haben sich also zusammengetan. Kübler hat einen Vertrag gemacht. Er bekommt 50 Pfennig für jeden verkauften Adiator. Und das lief eine Weile gut, bis die Inflation kam. Und als die Inflation kam, waren die 50 Pfennig überhaupt nichts mehr wert. Und dann ging der Meutner zum Kübler und sagte, also ich muss von irgendwas leben, wir müssten den Vertrag ändern, damit ich doch ein bisschen was kriege. Nee, Vertrag ist Vertrag. Und auf die Weise musste der Meutner sich um andere kümmern, was er auch gemacht hat, hat dann die Firma Produx gegründet. Und Produx war dann im Ost-Berlin oder im Osten der DDR eine entsprechende Firma, die Adiator-Typmaschinen herstellte. Und der Kübler hat in Berlin produziert die Adiatoren. Interessant ist insofern, der Meutner ist dann in russische Gefangenschaft gekommen und musste 4 Jahre in Russland gefangen sein. Als er frei wurde, hatte er sich überlegt, er wollte eine richtige Rechenmaschine bauen. Und dann kann er nur in Konkurrenz zu den großen Konkurrenten Brunswiger, Triumphator und so sein, wenn die Maschine richtig billig ist. Und die, das heißt, die ist aus Standsteilen und Blechen zusammengesetzt worden. Und damit ist er auf den Markt gekommen, er nannte es Multator. Und die Maschine war wirklich ein Hit mit allen Tricks drin, einschließlich Backtracking. Und er hatte das Glück, auch noch vor seinem Tod zu sehen, dass sein Produkt 100.000 Mal verkauft worden ist. Tankstellen hatten das beispielsweise zur Abrechnung der Rechnungen. So, aber jetzt geht es eigentlich erstmal richtig los, nämlich mit der historischen Technik. Ich habe von einem Freund dieses wunderschöne, dieses wunderschöne Poster bekommen, was zeigt, dass der Referent Hahn diese Rechenmaschine gebaut hat. Und in damaliger Zeit waren Rechenmaschinen Kuriositäten. Man schenkte sie den Königen und Kaisern zur Unterhaltung des Hofstaats. Beispielsweise der Blaise Pascal hat ja auch Rechenmaschinen gebaut, damit er seinen Vater, der Steuereinnehmer war, unterstützen konnte. Und er hat auch eine der Maschinen zur eigenen Reklame der Königin von Schweden geschenkt. Ich habe hier Maschinchen mit, die nach dem Pascal-Prinzip arbeiten. Sowas, man sieht nichts, aber ich fand eine Maschine, wo man hinten reingucken kann und den Übertrag sieht. Und das werden wir nachher, wenn wir die anschalten, zeige ich Ihnen nochmal die Rückseite. So, also es geht eigentlich los mit mit Leibniz, der eine Staffelwalze erfunden hat als Rechnentechnik, ein Zahnrad mit unterschiedlich langen Zähnen. Und Sie sehen hier zwei Zeichnungen historischen Ursprungs. Wenn ein Zahnrad hier verschoben wird, wenn es hier ist, greifen 8 Zähne ein. Wenn es hier ist, greift nur ein Zahn ein. Und die Achse wird gedreht und entweder ist das Zahnrad hier im Eingriff, dann dreht sie sich in der einen Richtung und wenn es hier im Eingriff ist, in der anderen Richtung. Und der Knüller von Leibniz war, dass er die Arithmetik verschiebbar machte. Und damit konnte man nämlich auch multiplizieren und dividieren. Mit dieser Technik wurde 1828 eine Serienproduktion eingeleitet, die Thomas-Maschine. Und diese Thomas-Maschinen sind nach diesem Prinzip bis in die 20er Jahre, also 1920, gebaut worden. Ich habe in meiner Sammlung eine TIM er hat das TIM genannt für Time is Money. Und ich möchte Ihnen zeigen, meine Homepage ist so aufgebaut, dass Sie, wenn Sie auf einem Rechner sind, dann sehen Sie das Bild, Sie sehen die technischen Daten und Sie sehen eine Beschreibung, wie die Maschine arbeitet, tiefer down. Und Sie haben ein History für den Manufacturer. Ups, wir können das gleich wegklicken wieder. So. Und Sie haben die entsprechenden grafischen Darstellungen für, wie sie arbeitet. Ich möchte Ihnen auch noch an dem Beispiel zeigen, viele Maschinen, die ich restauriert habe, habe ich die Snapshots der Restauration mitgemacht. Und da sieht man also eine ganze Menge. Und das ist ein Hit, weshalb meine Homepage auch eine gewisse Bekanntheit erreicht hat. Ich kriege also alle paar Wochen von aller Welt irgendwelche Anfragen über Restaurationsprobleme. Und gerade für die TIM, da habe ich eine gekriegt aus Schottland und eine aus Wales, fast mit den gleichen Worten, danke, 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 dass Sie sich so viel Mühe gegeben haben. Wir sind in der Lage gewesen, die Maschinen zu reparieren und hier in Großbritannien gibt es keine Sammlergemeinschaften, wo man Freunde fragen kann. Bei diesem Bild sehen Sie, das habe ich noch meine alten, sehen Sie hier die Staffelwalzen und die verschiebbaren Zahnräder darüber. Ups, Maus ist besser. So. Ein weiterer historischer Rechner war die Millionär. Die Millionär wurde in der Schweiz entwickelt. Ein Ding in der Größe, so breit, so tief, so hoch, wiegt 40 Kilo. Und der Cliff hatte auf einer Auktion 3 von diesen Dingern erworben und sagte dann, Chris, wenn du mir hilfst, aus den 3 2 Lauffähige zu machen, darfst du eine behalten. Jetzt habe ich eine. Und allerdings in Kalifornien. Und das ist ein Prinzip, das wirklich erstaunlich ist, nämlich diese Maschinen können tatsächlich mit einer Kurbelumdrehung multiplizieren. Und hier auf dieser Seite sehen Sie das Innenleben, ganz schnell mal durchgescrollt, die beiden Maschinen, wunderschön in Brass innen. Und eine Sache war, Sie sehen hier, die Wellen sind also total ausgeleiert. Und ich habe dann versucht, Wellen zu tauschen. Geht nicht. Es ist alles noch vorindustrialisiert. Die Maschinen waren für sich jede ein Einzelstück. Man konnte Teile nicht austauschen, sogar symmetrische Teile nicht. Aber nichtsdestotrotz, ich habe es hingekriegt, ich habe dann das Problem so lösen können, dass ich dann das unterste und das oberste Digit eben nicht benutze und dann das Innere funktioniert wunderbar. Und warum das so funktioniert ist, da ist ein sogenannter 1x1-Körper drin. Mit dieser Kurbel wird der 1x1-Körper angehoben und gesenkt. Und Sie sehen, hier ist die Länge dieses Stifts 1, 2, 3, 9 Einheiten. Und hier sehen Sie Zahnstangen und durch die Eingabe wird ein Zahnrad auf die entsprechende Zahnstange gesetzt. Die eine bis zu 9 und dann greift mit der Kurbelumdrehung die erste halbe Umdrehung, greift der 1x1-Körper rein, schiebt die, dann geht er raus, mit der nächsten Halbumdrehung der Kurbel geht er nochmal rein und macht die Überträge. Und das ist alles kodiert in diesem 1x1-Körper. Und ich habe mir sagen lassen, diese Maschinen waren sogar bis in die 80er Jahre in Australien in Gebrauch, weil die Leute, die damit umgehen konnten, waren viel schneller als die damals frisch auf dem Markt angebotenen elektronischen Rechner. So, das nächste große Entwicklung war das Pinwheel. Diese Erfindung wurde gleichzeitig an 2 Stellen gemacht, nämlich einmal in USA von dem Baldwin und einmal in St. Petersburg von Odner. Odner war bei Nobel angestellt und hatte die Idee, wie man einen Rechner viel leichter machen kann, nämlich durch ein Zahnrad mit variablen Zähnen. Und das ist von der Patentzeichnung vom Baldwin. Wenn man einstellt, dann werden Zähne rausgedrückt und dann wird entsprechend das Zahnrad weitergeschaltet. Das ist eine Zeichnung aus seinem technischen Buch, ich glaube, Schlag nach Technik. Und hier sehen Sie Fotos von richtigen Zahnrädern. So, die Idee vom Odener, er ließ sie patentieren, hat auch ein Patent an die Nähmaschinenfabrik Grimme Natalis in Braunschweig gegeben. Und die haben daraufhin ihre Nähmaschinenproduktion auf Rechenmaschinen umgestellt und sind damit weltberühmt geworden. Der Odener hat produziert seine Odener-Maschinen und dann kam 1917 die Oktoberrevolution. Und dann haben sie den Odener enteignet und er ist nach Schweden gegangen und hat dort wieder eine Fabrik aufgebaut und original Odener produziert. Und die Fabrik in St. Petersburg wurde abgebaut, in Moskau wieder aufgebaut und Chef wurde Felix Dschertschinski, gleichzeitig KGB-Chef. Und die haben dann weiter gebastelt und haben die Felix, die Maschinen unter dem Namen Felix rausgebracht. Das ist so eine. Und Sie sehen hier das Typenschild einer Felix-Maschine. So, hier sehen Sie eine richtig alte Brunswiger. Und die Vermutung ist, dass das hier ein Unterteil einer alten Nähmaschine war. Wenn Sie noch an Ihre Großeltern denken, dann haben die wahrscheinlich noch Holz und dann der Deckel ist Sperrholz und so. Das ist also wahrscheinlich, die steht im Ausstellungsraum, die können Sie sich angucken. Schwer, schwer. So, die letzte Brunswiger, die gebaut worden ist, war die, elegant, mit allem Komfort, was man dann später noch erfunden hat, Verbesserungen. Eine Verbesserung war beispielsweise das Tenscarry. Also so funktionierten die frühen Odener und Felix-Maschinen, dass ein Exzenter einen Arm bewegt. Und ich habe hier eine Animation daraus gemacht, damit Sie dann auch noch ein bisschen was sehen, was Spaß macht. Ups. Ah ja. So. Das habe ich programmiert. Sie sehen, der geht also von 0 auf 1. So. Ups. So, jetzt müssen wir wieder zurückgehen. Oh Gott, was ist hier nun passiert? Ups. Eieiei. Das ist ein Bild unseres Standes. Das wollte ich aber gar nicht. Eieiei. So, wo sind wir jetzt? Als Newcomer ist das natürlich fürchterlich. Nee. Counter-Stepping-Mechanism. Hier, also wenn schon das Bild da ist, man hat in den Anfangszeiten die Counter nicht mit Zehnerübertrag gemacht. Und wenn es nach positiv ging, wurden die Zahlen weiß angezeigt und wenn es nach negativ ging, in rot angezeigt. Und ich habe rausgekriegt, es gibt also verschiedene Methoden, den Übergang zu machen. So, wo zum Teufel? Nein, falsch, falsch, falsch. Ja, der ist nicht highlighted. Warte mal, hier. Ah, ja. Ja, also ich muss mich erst einarbeiten in Mac. Ist eine ganz andere Welt. Es ist so. So, es war also die Rechner haben jedenfalls einen vollen Erfolg gehabt. Diese Pinwheel-Typ, sie waren leicht und leichter als die Staffelwalzenmaschinen. Und es gab sehr viele Firmen, die da sich dran geschaltet haben, nämlich Fazit, Schubert, Thales, Triumphator, Walter in alphabetischer Reihenfolge. Und hier ein Bild meiner Triumphator. Ich finde, die hat den Charme einer Dampflokomotive, aber sehr präzis und gut gemacht. So, die Walter, die Triumphator war die erste Firma, die den Counter mit Zehnerübertrag gemacht hat. Und damit konnte man nämlich auch die sogenannte abgekürzte Multiplikation machen. Und jetzt denke ich, machen wir mal hier die Kamera an, damit wir, hat er gesagt, B, 1, 2, 3, 4, so. Okay. Ich brauche Hilfe. Ach, das dauert. Ah, gut. So, dann können wir erstmal schnell hier noch das Versprechen erfüllen, dass ich Ihnen die Rückseite zeige. Ah, das ist ein bisschen schlecht zu sehen. Oh, hier im Hintergrund. Ja. Und Sie sehen, ein Problem dieser Pascal-Maschinen ist, wenn der Übertrag wird gemacht, wenn das Rad an der Stelle ist. Und dann klack, klack, klack. Aber wenn Sie eine 9999 haben plus 1, dann ist das die Reibungsprobleme so groß, dass es nicht funktioniert. Und das ist einer der Gründe, weshalb der Odner wirklich eine gute Idee gehabt hat. Der hat nämlich den Zehnerübertrag nicht in einem Schlag gemacht, sondern versetzt. So, also ich glaube, jetzt machen wir erstmal hier weiter mit der Vorführung. Das ist eine Walter-Maschine, die alles kann. Und Walter ist ja bekannt durch die Waffenproduktion gewesen. Und nach dem Ersten Weltkrieg, durch den Versailler Vertrag, waren die ja gezwungen, sich auf was anderes zu stürzen. Und um ihre hochqualifizierten Mechaniker am Leben zu halten, haben sie eben Bürotechnik gemacht und haben Rechenmaschinen gebaut. Sie haben ein Patent übernommen von Melitta, was durch die Mercedes-Werke gebaut worden ist, und haben da selber was gemacht. Und mit dieser Walter möchte ich Ihnen erstmal grundsätzlich zeigen, wie diese mechanischen Rechenmaschinen arbeiten. Wenn ich hier einstelle, eine 12, dann sehe ich die 12 hier. Können Sie das sehen? Ja, gut. Und wenn ich mit der Kurbel einmal rumdrehe, dann wird die 12 in das Rechenwerk übertragen. Und hier ist ein Counter, der dann auch anzeigt. Also einmal rumgedreht, da ist die 12 hier, einmal rumgedreht. Nochmal rumgedreht, 24, zweimal. Wenn ich nochmal rumdrehe, klar, dann habe ich dreimal 12 genommen, das ist 36. Und wenn ich rückwärts drehe, dann ziehe ich 12 ab und dann bin ich wieder bei 24 und hier eine 2. Aber jetzt kommt der Trick. Wenn ich nach rechts gehe und noch einmal rumdrehe, dann habe ich zweimal die 12 in der 1er und einmal die 12 in der 10er eingetragen. Und das ist nämlich 12 mal 12 ist 144. Das ist pfiffig. So, eine weitere Sache. Wie wird multipliziert? 12 mal 12. Die Division ist eine serielle Sache. Meine Lieblingsdivision ist 22 durch 7. Das ist nämlich ungefähr Pi. Und da sieht man etwas sehr Schönes. So, mal sehen, ob ich hier richtig bin. Nee, wahrscheinlich nicht. So, ich stelle jetzt hier die 7 ein. Und jetzt muss ich beim Dividieren sukzessive die 7 abziehen. Einmal ist 15, zweimal ist 8, dreimal ist Rest 1. Und wenn ich jetzt weiter negativ mache, dann gibt es ein Underflow, dann wird eine Glocke angesprochen. Ping. Deswegen muss ich wieder zurückkurbeln und jetzt muss ich den Schlitten um eine Stelle weiterführen. Und dann weiß ich, jetzt ist 3 Komma. Und wenn ich jetzt weiter abziehe, einmal, zweimal, aha, jetzt muss ich wieder umsteuern und weiterschieben. So, und jetzt wieder weiter, weiter, bis klingt. So, und ich erzähle Ihnen das ausführlich, damit Sie nämlich nachher sehen, was der Hamann Intelligentes gemacht hat. Die Hamann-Maschine, wenn ich jetzt hier das einstelle, die 22 und hier die 7 und hier auf Division stelle, dann brauche ich mich um nichts zu kümmern. Er hat alles als Hardware eingebaut. Und Sie werden sehen, der macht automatisch den Rück und so weiter. Ich brauche nur zu kurbeln. Ups, irgendwas ist jetzt hier falsch. Wie immer, das kann passieren. Also nochmal die 22. So, nochmal. Jetzt. Ist das was? Und so weiter. Der Christel Hamann war ein Genie. Die Museen preisen ihn als Archimedes des 20. Jahrhunderts. Er hat mehrere Typen von Rechenmaschinen erfunden. Und der erste Typ war eine kleine Handrechenmaschine, also der von ihm Trick genannte Adiator. Dann noch eine Kurbelmaschine und großen Erfolg hatte er mit, ich habe noch was vergessen, eine Geschichte von Schubert, das ist auch interessant, einfach der geschichtliche Hintergrund. Schubert war leitender Ingenieur beim Triumphaterwerk und hat den ganzen Aufbau der Rechentechnik miterlebt und hatte dann die Idee, ich könnte eigentlich auch eine Firma machen und hat die Firma Schubert gebaut. Schubert hatte einen kaufmännischen Direktor, der wirklich dieses Thaleswerk zur Weltgeltung gebracht hat. Aber er wurde irgendwann der Betrügereien überführt und musste gehen. Und Schubert wurde dann Jahre später von den Nazis rausgeekelt. Er hat das Thaleswerk aufgebaut und wurde dann rausgeekelt und hat nochmal angefangen und hat eine Fabrik gebaut mit seinem Namen, hat Schubert-Maschinen auf den Markt gebracht. Er durfte seine Patente auch noch nicht mal mitnehmen, so er hat dann seine eigenen Patente umgehen müssen. Und diese Schubert-Maschine hat insofern eine Geschichte, die gut ist hier zu erzählen. Ich habe in Kalifornien eine E-Mail gekriegt von einer Dame. Sie hätte eine Schubert-Maschine erworben, aber die funktioniert nicht und da sind irgendwelche Sachen falsch eingestellt. Ob ich ihr nicht Fotos machen könnte von den Seitenteilen abnehmen und so. Mache ich gerne, aber ich bin zurzeit in Kalifornien. Wenn ich nach Berlin komme, mache ich das. Habe ich auch gleich gemacht. Habe meine Maschine genommen, habe alles schön auseinandergenommen und, hier ist noch was zu sehen. Typische Restaurant. Oh, shit, ja. Nummer eins, ne? Und dann müssen wir wieder warten. Eine typische Restauration ist, dass die alten Rechner Füße, war ja Gummi, und der ist meist völlig zerbrödelt und hart. Und da bin ich auf die Idee gekommen, Badewannenstopfer zu nehmen. Funktioniert wunderbar, sehen sogar original aus. Die junge Dame hatte also gefragt, können Sie mir nicht helfen. Und dann habe ich also das auseinandergenommen, habe schöne Fotos gemacht. Denn wenn man die Zahnräder falsch zusammensetzt, dann funktioniert die Synchronisation nicht mehr. Und es kommt auch natürlich darauf an, wie die Counter gesetzt werden. Also das habe ich alles schön fotografiert, habe ihr das geschickt. Und dann baue ich das Ding wieder zusammen und stelle fest, irgendwas knackst da. Und ich wieder alles auseinandergebaut und siehe da, dieses Zahnrad hier, das, wo ist mein Stock? Dieses Zahnrad war zerbrochen. Und das war nicht aus Metall, sondern aus irgendeinem schwarzen, harten, glasartigen Kunststoff. Oh, oh. Meine Freunde angerufen. Habt ihr noch irgendwas in eurer Krabbelkiste? Nee. Aber ich habe ja einen lieben Kollegen in meiner Hochschule. Und der hat Kontakte zu der Abteilung, die 3D-Drucker hat. Und dem habe ich also das Zahnrad hingebracht. Der hat das Laser gescannt. Und ich kriegte dann am Ende der Woche dieses zwei von den Zahnrädern. Habe ich Loch gebohrt, eingebaut. Und es läuft. Und das ist offensichtlich die neue Technik. Das ist die Wucht. Druckende, dass man eben Teile drucken kann. Und das wird ja auch für die Industrie wahrscheinlich demnächst wirklich die Zukunft sein, dass man, ich wollte Ihnen noch was zeigen, nämlich, na gut, das ist, wir wollen keine Zeit verschwenden. So, jetzt kommen wir zum Hamann. Der erste große Wurf, den er getan hat, war eine für die den Proportionalhebel zu erfinden. Und all diese schönen Diagramme, die Sie jetzt sehen werden, die sind gemacht worden von der Nancy, der Visitor-Koordinatorin vom Research Institute, die dann die auch einen Hintergrund hat, Architekturhintergrund, und die ist ein Multitalent. Und die habe ich dann angekriegt, mir solche schönen Bilder zu machen. Sie sehen hier, die Idee ist, er hat Zahnstangen, und zwischen den Zahnstangen sind Zahnräder, die von der Tastatur entsprechend auf den entsprechenden Zahnstein gesetzt wird. Bei Plus dreht sich das Ganze um diesen Punkt, und wenn, das ist also motorisiert, und ich setze also zuerst die Zahnräder, und wenn ich die Plus-Taste drücke, dann geht zuerst hier eine Kupplung rein, und dann zieht der Motor, dann bewegt sich die Zahnstange nicht, die um einen Zahn, zwei und so weiter bis 9 Zähne, und wenn der Motor sein Maximum erreicht hat, geht die Kupplung wieder raus und das Ganze zurück. Und auf die Weise ist die Information im Rechenwerk. Das Beispiel hier ist die Mercedes 22. Und auch hier ist wert, ein paar Worte über die Restauration zu sagen. Nämlich, das ist die Maschine auseinandergenommen. Hier sehen Sie eine Tastatur. Und da sehen Sie die kleinen Häkchen, die die Zahnräder auf die richtigen Zahnstangen stellen. Eine war, die lief nie, die hatten sie links reingesteckt. Und ich habe dann festgestellt, da waren einfach die Löcher hier zu schmal. Eine nette Erfindung vom Hamann war auch, da ist ja bei den Tastaturen ein kleines Fenster gewesen, das anzeigt, was angezeigt wurde. Und da sehen Sie, er hat die 3 auch mitbenutzen lassen von der 5 und von der 2. Er hat die 8 mitbenutzen lassen von der 6 und von der 9. Pfiffig, damit die Zahlen schön groß im Fensterchen sind. Das Problem mit motorisierten Rechnern ist so, dass das die Hölle ist. Sie drücken die Plus-Taste, es macht Rums, und Sie sehen nicht, was ist denn da nun falsch. Und deswegen mein Freund Blümig, der in Tegel eben auch Rechenmaschinen sammelt, der hat alle seine elektrischen Maschinen weggegeben und sagt, er will mit diesem Teufelszeug nichts zu tun haben. Und was muss man machen? Ich habe also dann als beispielsweise von Klobrillen, die Befestigung, die habe ich dann auf die Motorachse gesetzt, und dann tut man das ganze Ding auf eine Stehleiter mit Seilen, macht Korken, damit die Seile nicht die Mechanik behindern, und dann stellt man was ein, drückt ohne Strom, drückt die Plus-Taste, dann legt man auf dem Rücken und dreht. Und dann sieht man, und man muss sich in die Idee des Inventors reinversetzen, und so habe ich meine Maschinen repariert. Gesehen, was falsch war, wo eben Hebel gebrochen oder verbogen oder so waren. Und ja, das ist Teil des Spaßes. Und eine andere Maschine, die er gebaut hat, die ich auch habe, das ist die Mercedes 38. Das ist unglaublich, das Ding. Das hat zwei Speicherwerke, ein unsichtbares und ein sichtbares. Sie können also Zwischenergebnisse in diesen oberen Speicher bringen, können dann weiterrechnen und können vom Speicher wieder zurückladen. Alles mechanisch, elektromechanisch. Das ist schon beeindruckend. So, aber damit nicht genug. Der Christel Hamann hat auch ein anderes System erfunden, das Schaltklinkenprinzip. Auch wieder eine Skizze von meiner Nancy. Das funktioniert so. Hier unten ist das Rechenwerk. Nichts abgerissen. Hier ist das Rechenwerk. Wenn, und hier ist ein Zahnrad mit Innen- und Außenzähnen. Sie sehen hier so einen Haken. Sie sehen hier eine Eingabe. Wenn Sie den Hebel ziehen, sehen Sie, was Sie eingestellt haben. Und da dreht sich die blaue Scheibe, die einen Ausschnitt hat. Und hier ist eine rote Scheibe, die steht fest. Und dieser Haken hat einen Sensorstift. Und am besten sehen Sie das jetzt von der Seite. Wenn der Sensor außen auf der Peripherie ist, ist der Haken in. Sobald der Sensor in dieses Gap fällt, kippt der Hebel und nimmt das grüne Zahnrad mit. Und wenn er wieder rauskommt, dann steht das. Und damit ist die Information auf das Rechenwerk gegeben. Diese Rechenmaschinen wurden gebaut von der Firma DTW, Deutsche Telefonbau und Normalzeit, DTW, Werke, Deutsche Telefon- und Kabelwerke, so. Und sie haben Hamann als Chefingenieur eingestellt und die war also wirklich ein großer Erfolg. Und sie haben gesehen, das war eine Hamann-Maschine und auch die Mercedes-Maschinen. Alle haben die Division vollautomatisch eingebaut. Ich kriege natürlich auch E-Mails, sind Sie verwandt mit Christel Hamann? Kann ich nur sagen, vielleicht. Ich hatte einen Freund in Hamburg, der war im Staatsarchiv. Und ich sage, kann man da nichts irgendwie rauskriegen? Ich sage, Christian, vergiss es. In Norddeutschland ist Hamann so verbreitet wie Müller-Meyer-Schulze in Süddeutschland. Denk doch, kann doch sein. Wenn du das richtig rauskriegen willst, müssen Leute durch die Kirchenbücher sich durchwühlen. Du hast doch Talent, vielleicht scherst du den Genpool. Mein Vater kam aus dem Norddeutschland, also es könnte durchaus sein. So, das nächste. Es gab ein weiteres Paar, das was inventet hat, nämlich derselbe Baldwin, den Sie beim Pinwheel gesehen haben, der hat mit dem Monroe sich zusammengetan und hat ein Verfahren entwickelt, geteilte Staffelwalze. Das ist also nicht Nancy, das ist aus einer historischen Quelle. Das sieht so aus, wenn eine Taste gedrückt wird, dann geht entweder dieser oder dieser Teil des Zahnrads rein und setzt sich zusammen als Anzahl der Zähne. Und der Vorteil dieser Maschinen war, sie waren ungemein leicht. Sie konnten also leicht in, Moment, ich muss es finden. Nee, das hatten wir gerade. So, beispielsweise das in einem leichten Köfferchen. Interessant war dann auch hier der Zehnerübertrag. Das ist wieder ein Bild von der Nancy. Das sieht so aus. Ich habe eine Maschine zerlegt auf dem Stand. Dann können Sie wirklich sehen, wie das funktioniert mit dem geteilten Staffelwalz und Übertrag und so. Die Arithmetik hat keine Intelligenz. Die hat nur einen kleinen Stat, wenn es von 9 auf 0 geht. Und dieser Stat schaltet einen solchen Gebilde runter. Wenn dieses sich dreht, dann kommt dieses schiebbare Teil, wird durch die Rampe nach rechts geschoben. Damit kommt ein Zahn hier raus, der das Nachbarzahnrad dann um eins weiterschaltet. Und mit dem nächsten wird der wieder zurückgesetzt. Das ist also doch intelligent gemacht und alles sehr leicht. Das hat also doch eine große Verbreitung gefunden. Ein weiteres war eine Firma Marchand. Die sieht so ähnlich wie die alte Brunswiger aus. Die haben auch diese Pinwheel-Maschinen gebaut. Und dann kriegten sie Ärger mit Odner. Sie hatten nämlich keine Patentrechte gekauft. Und dann mussten die umstellen und haben sich ein neues System ausgedacht. Nämlich hier habe ich eine Marchand H9. Und die arbeitet nach einem ganz anderen Prinzip, nämlich Adapt-Segment. Und dieses Bild hatte ich seinerzeit in meiner Homepage. Das stammt von Professor Antes. Ich habe ihm Erlaubnis gefragt, natürlich. So, aber man kann sich das irgendwie nicht richtig vorstellen. Ich habe ja durchaus ein gutes Vorstellungsvermögen, aber ich konnte mir das nicht. Habe ich die Nancy wieder gesagt, Nancy, mach mal was. Und dann hat sie dies gemacht. Hier sehen Sie das Prinzip. Mit dem Einstellring, wenn man den auf 2 stellt, dann schiebt sich das hoch. Hier ist also ein Berg und hier ist ein Gebilde, hier sehen Sie es besser, das einen Sensorstift hat. Solange der Sensorstift hier innen ist, passiert nichts. Aber wenn der über den Berg geht, schiebt er diese Hand raus. Und die Hand greift dann ein. Hier ist sie zwar rausgeschoben, hat aber noch keinen Effekt. Hier hat sie dann angefangen einen Effekt und dann rutscht sie wieder zurück und hat es weitergeschaltet. Und dann habe ich dem Professor Antes gesagt, er soll doch mal gucken, meine Nancy hat da was gemacht, was gleich nett aussieht. Worauf er sagte, prima, aber das möchte ich doch bitte als Video sehen. Gut, Nancy. So, und da hat sie mir das gemacht. Sie sehen, es wird eingestellt auf 2. Auf 3, so. Nochmal. Ja, nett, ne? So, jetzt komme ich hier nicht raus. Aber dann machen wir einfach den weg und hoffen, dass wir jetzt wieder zurückkommen. Ja, gut. So, jetzt ein nächstes Kapitel, nämlich Rechenmaschinen sind ja wichtig, natürlich auch für Ingenieurbüros besonders, aber die Banken wollen ja was Gedrucktes haben. Und da waren die Firmen Burroughs und Victor marktführend in den USA. Hier sehen Sie eine meiner Burroughs-Maschinen. Riesige Dinger, schwer, aber Burroughs war so stolz darauf, dass sie die mit Glas verkleidet haben. Man konnte also richtig gucken, wie die arbeiten. Und interessant war auch, jetzt hier sehen Sie noch ein paar Innenbilder. Und diese Maschine musste natürlich restauriert werden. Beispielsweise hier fehlte eine Taste. Und da habe ich aus einem Kabelstecker genommen, den entsprechend präpariert und mit U+ so einen Plastikchip draufgeklebt. Und jetzt habe ich meine Reset-Taste. Und weshalb ich das Ihnen noch zeige, ist, das Ding steht auf einem Gestell, wo man gleichzeitig noch irgendwelche Unterlagen drauf tun kann. Und dieses Gestell hat unten Hebel und den kann man umlegen. Und dann sind entweder die Räder aktiv oder es steht fest auf dem Boden. Ungemein pfiffig. Und dann war natürlich einiges wieder kaputt und dann musste man das restaurieren. Die Halterung war gebrochen. Und dann hatte die eine Klingel, um anzuzeigen, Rechtsüberlauf oder so. Die Klingel fehlte aber. Und dann habe ich aus einer Schöpfkelle entsprechend die ausgeschnitten. Und man muss sich helfen wissen. So, und dann habe ich meine Klingel gehabt. Und als erstes hatte ich dann so ein Pushpin genommen. Ich habe jetzt einen schönen kleinen Ball drauf, damit das nicht so technisch aussieht. So. So, und die andere große Firma war Victor, die druckende Maschinen gebaut hat. Und das ist so ein Art Deco-Modell. Und auch hierzu muss ich Ihnen erstmal erklären, wie funktionieren die Dinger überhaupt. Hier hat man nämlich das Problem, noch ein Punkt. Sehr interessant, Olympia in Deutschland war eben auch führend in der Richtung. Und ich habe in USA eine Olympia gekauft, da steht aber Monroe drauf. Und ich habe ein Prospekt gefunden von 1965, da steht drin, The Little Giant, Foreign Origin. Die haben nicht gesagt Deutschland, nein, Foreign Origin. Es ist aber eine Olympia. Und das sind auch sehr zuverlässige, schöne, kleine Maschinen. Die Frage ist aber natürlich dann gleich, wie funktioniert das denn bei denen? Denn da gebe ich ja mit einer Zehner-Tastatur ein, seriell. Aber das Printen muss ja, die Information muss ja umgesetzt werden in Parallelinformationen. Und das geschieht so. Da ist eine Matrix, in unserem Stand habe ich Ihnen auch mitgebracht, Matrixen und sowas. Da können Sie das alles angucken. Wenn Sie eine Eingabe machen, eine 1, dann wird dieser Stift durchgesteckt. Und dann rutscht die Matrix eine Stelle weiter. Wenn Sie eine 2 eingeben, wird der Stift eingesetzt und die Matrix rutscht eine Stelle weiter. Und jetzt geben Sie beispielsweise wieder eine 1 ein, dann geht der runter. Und dann, wenn Sie alle Eingaben getätigt haben, dann, wo bin ich? Dann rutscht, werden entsprechende Greifer geschoben und wenn Sie an diesen Stiften stehen, dann wird entsprechend der Druck Fontarm entsprechend angehoben und dann haut ein Hammer von hinten gegen und schlägt die Zahl aufs Papier. Hier sehen Sie, das finden Sie, die finden Sie auf meinem Stand. Können Sie es anfassen. So, was ist denn nun wieder passiert? Also immer passiert hier irgendwas, was man nicht will. So. Okay. So, jetzt eine weitere Sache. Comptometer. Das ist hier gar nicht so bekannt. Das ist eine Rechenmaschine, die keine Kurbel hat. 15 Sekunden. Mit Order. Gut, gut. Ja, ja. Es ist gut, erinnert zu werden, aber ich weiß. Diese Maschine arbeitet instant. Sie drücken die Zahl runter und bums. Und der Feld, der das erfunden hat, zur gleichen Zeit hat auch Burroughs das erfunden. Wenn wir hier zurückgehen, ich habe da auch gleich noch den Link zur Burroughs. Hier, eine Burroughs-Maschine. Und wenn Sie raufgucken, nochmal die Comptometer, ach, ist egal, also sehen Sie, wenn Sie so einen Comptometer angucken, dann sind die hinteren Tasten fast nicht benutzt, nur die Vordertasten. Weil ein Operator, nämlich statt die Hand zur 9 zu nehmen, schlägt er schnell mal die 4 und die 5 an und hat die 9. Und aus dieser Erkenntnis hat man dann Comptometer gebaut, die einfach nur aus einer halben Tastatur bestehen. Und das möchte ich Ihnen zeigen. So, also jetzt muss ich B drücken. War Nummer 2, ne? Und dann gibt es ein Problem. Diese Comptometer können nur addieren. Wie macht man denn Subtraktion? Das wusste meine Nancy. Die hat mir das beigebracht. Die hatte nämlich, die war auch früher mal Lehrerin für Office-Maschinen, Kurzschrift, und so. Eine patente Frau. So, ich möchte Ihnen das erstmal zeigen. Wenn ich hier eine 12 eingebe, dann kann ich mit beiden Händen einmal drücken, dann habe ich die 12. Kann man das sehen? So, ich drücke zweimal, dann habe ich 24. Und wenn ich die Hand in der gleichen Stellung nach hier nehme, dann habe ich 12 mal 12, ist 144. Und das war, der Feld ist insofern kulturhistorisch bedeutend. Der hat nämlich Schulen eingerichtet für Frauen, um sie mit diesen Comptometern vertraut zu machen. Und die wurden als Sekretärinnen eingestellt. Dann hatten die großen Versicherungsgesellschaften Säle mit Comptometer, Damen, und immer zwei Comptometer mussten die gleiche Aufgabe lösen und dann musste verglichen werden, dass das Resultat gleich war. Und er hat mit Sicherheit zur Emanzipation der Frauen beigetragen. So, jetzt will ich versuchen, Ihnen das Zweierkomplement, das Neunerkomplement darzustellen. Also wenn ich eine 33 eingebe und jetzt eine 22 abziehen wollte, mal sehen, ob wir das hier erkennen können. Ach, da muss ich wieder umschalten. Gut, also ich sag's erstmal. Das, was man abziehen will, muss man als Neunerkomplement eingeben. Also wenn ich 22 eingeben will, muss ich erstmal 1 abziehen, 21. Und jetzt muss ich die 21 eingeben in der Differenz zu 9. Also stellen Sie sich die 21 vor, 0, 0, 0, 2, 1. Die Nullen Differenz zu 9 ist 9. 0 zu 9. 2 zu 9 ist 7. Und 1 zu 9 ist 8. Sie müssen also eingeben, so 33, Sie müssen 8 eingeben, 2 mal die 4. Sie müssen, was war das? 7, ne? 7 eingeben ist 4, 3 und 9 eingeben. So, und es ist 11. Das muss man erst mal wissen. Ich habe also dumm geguckt am Anfang. Oh Gott. Ja, ja. So. Des Weiteren, ja, jetzt kommen wir zu dem Schönsten, nämlich die Korda. Der kleinste Vierspezi-Rechner der Welt. Er wurde erfunden in dem Konzentrationslager Buchenwald von Kurt Herzstark. Kurt Herzstark war Sohn eines Wiener Distributors für Rechenmaschinen. Und er wusste also genau, was die Architekten und die Bauingenieure sagten. Wir brauchen was Kleines und nicht diese schweren Dinger. Und er hat also Ideen gehabt, was man machen kann. Und wurde aber, weil er Halbjude war, irgendwie haben die ihn verpfiffen und er landete im Konzentrationslager Buchenwald. Der Walter hier, der hatte sich natürlich von Buchenwald Sklaven geordert und hat den Kurt Herzstark dort gesehen, hat mit ihm gesprochen und der Kurt Herzstark hat ihm gesagt, ja, also er hätte ja Ideen und so. Und dann hat der Walter ein gutes Wort eingelegt, dass der Kurt Herzstark in seiner Freizeit darüber nachdenken darf. Denn, und da haben sie ihm gesagt, wenn das was wird, dann werden wir das dem Führer präsentieren und dann wirst du wahrscheinlich arisch oder so. Irgend so ein Quatsch. So, als die Amerikaner Buchenwald befreit haben, hat er seine Pläne gehabt, ist damit meines Wissens zu Siemens und AEG gegangen und die haben gesagt, kann ja nicht funktionieren. Aber der Fürst von Liechtenstein, von der Steueroase in der Schweiz, der hat gesagt, das ist was. Dann haben die eine Hotelsuite gemietet in Liechtenstein, haben die besten Feinmechaniker nach dem Zweiten Weltkrieg handverlesen und haben diese Maschine gebaut. Und das war sofort ein Hit. Dann haben sie noch eine erweiterte Maschine gemacht, die Korda 2 mit mehr Digits. Gut, so, und diese Maschine wurde, wie gesagt, ein Hit. Als dann natürlich die elektronischen Rechner rauskamen, waren es nichts mehr wert und die Firma wurde von Hilti, glaube ich, die mit den Bohrmaschinen, wurde aufgekauft. Einer der Mitarbeiter war so klug und hat für ein Appel und ein Ei die restlichen Maschinen, den Maschinenpark und Ersatzteile gekauft. Der sitzt jetzt in Florida und repariert weltweit diese Maschinen. Das ist natürlich ein Collector-Item. Und das hat ungefähr einen Marktwert von 600, 700, 800 Euro. Und der Cliff Stoll hat einen Artikel geschrieben über die Korda. Der ist im Scientific American erschienen im Januar 2004. Ein wunderbarer Artikel mit herrlichen Bildern. Und daraufhin gingen die Preise der Korda rauf auf 2000, 3000. Wir haben uns da nicht eingedeckt. So, und dann hat der Cliff einen Preis gekriegt als bester populärwissenschaftlicher Artikel des Jahres 2004. Und da war er ganz stolz drauf, natürlich. Und dann kam er zu mir und sagt, Christian, ich habe auch einen schönen Artikel über Rechenschieber. Aber die haben ja, alle Leute haben ja schon ihre Rechenschieber weggeschmissen. Denk doch mal drüber nach, wie man einen Rechenschieber mit Kopieren, Ausschneiden und Falten hinkriegen kann. Na gut, ich habe nachgedacht und habe dann nachts um 3, da habe ich immer gute Ideen, kann ich schlafen. Dann habe ich meinem Nancy geweckt. Dann habe ich gesagt, Nancy, ab. So, Moment, jetzt muss ich erst mal sehen, wo ich hier in meine Homepage komme. Dann kann ich Ihnen das zeigen. Also hier mit der Homepage noch eine... Oh ja, ja, Entschuldigung. Danke, ein schusseliger Professor. So, und jetzt müssen wir warten. Ein Hinweis noch zu meiner Homepage. Wenn Sie meine Adresse vergessen haben, geben Sie einfach ein Hamann Blank, also Leertaste, Calculators, das amerikanische für Rechenmaschinen. Dann kommen Sie sofort auf meine Seite. Ich bin also einer der ersten von Google. Und wenn Sie dann reinkommen und klicken auf die Mitte, Pre-Computer Technical Museum, dann kommen Sie auf diese Seite mit Cliff. Und hier auf der linken Seite sind die, ist mal Einführung, Rechenmaschinen, dann die Rechenmaschinen in alphabetischer Reihenfolge der Hersteller, dann Slide Rules, was auch immer, Typewriters, Telefone, Telegrafie, Schreibmaschinen, was immer Sie wollen, Slot-Machines. Es ist vieles zu begucken. Und bei den Rechen, ich habe 440 verschiedene Rechenschieber. Also da, und da wollte ich Ihnen nur das zeigen, nämlich dieses hier. Das haben wir also gemacht. Und dann sind, haben wir drei ausgedruckt, sind zum Cliff gefahren und haben ihm das gegeben. Der hat gesagt, wunderbar, hat seinen Artikel dazugepackt und hat das mit der Snail-Mail an Scientific American geschickt. Und drei Tage später kam eine E-Mail, the art director is jumping up and down, das wird groß rauskommen. Und dann haben die das eben auch publiziert, einschließlich unserer Namen sogar, Christian Hamann und Nancy Shaw. Und das war also auch ein Hit. Ja, damit möchte ich meinen Vortrag schließen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und vielleicht haben jetzt die Rechenmaschinen einen höheren Wert als gestern.
Eher ein Kommentar, weil Sie die Time is Money erwähnt haben. Ich glaube, Staffelwalzenmaschinen gab es ja in der Nachkriegszeit noch ein paar mehr. Also Diehl, DDR hat viele gebaut oder Badenia und so. Also die gab es ja bis in die 70er Jahre.
Ja, richtig. Aber entscheidend war eben, die waren wirklich schwere Dinger. Ja, ja, danke für den Hinweis.
Das sind ja mechanische Meisterwerke, die an Uhrmacherkunst erinnern. Gab es Maschinen, also ich wundere mich, dass die gut funktioniert haben, bis in die 80er haben Sie gesagt. Und manchmal konnten Leute damit schneller arbeiten als mit elektronischen Taschenrechnern. Ja. War es ein Problem? Gab es Maschinen, wo man wusste, die hakt manchmal und die läuft wie Butter?
Also es ist so, dass die, das Comptometer ist qualitativ viel, viel besser als die Burroughs-Maschine. Und wenn man, das gilt aber für alle Calculators, ich muss mindestens zweimal im Jahr alle meine Maschinen bedienen, weil die nämlich irgendwie das Öl verharzt und so. Ja. Und die Burroughs, da muss ich am besten jeden Monat mal hingehen und die neuen betätigen und dann gehen die Zahnräder ein bisschen zäh und so. Man muss sie also freischalten. Und es ist wirklich für die mechanischen Maschinen eine Sache, man muss sie benutzen. Und sie bedürfen Pflege. Das ist auch einer der Gründe, weshalb heutzutage keiner kann mehr sein Leben damit fristen, Maschinen zu reparieren. Das ist einfach nur ein Hobby. Wir haben eine Maschine, ich habe die geschenkt bekommen von Olivetti, eine Divisoma. Die kann alles. Aber die ist so kompliziert, die ist einfach nicht mehr reparierbar. Wenn wir eine Sache repariert haben, dann gehen andere Sachen nicht mehr. Und wenn wir da was dran waren, dann geht die alte Sache nicht mehr. Bis wir gesagt haben, jetzt ist der Schluss. Und das ist, wie gesagt, dass der Wolf Blümich gesagt hat, er will mit dem Teufelszeug überhaupt nichts mehr zu tun haben.
Okay, super. Vielen Dank für den Vortrag.